Bei mir ist eher so, desto länger ich in China bin, desto weniger scheine ich dieses Land zu verstehen, weil ich denke, es ist sehr facettenreich und sehr, sehr vielseitig dann auch wieder, dass ich mir auch nicht anmaßen würde zu sagen, so ist das irgendwie.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Aussicht von Tellerrand. Mein Name ist Jacob und ich hoffe, dass euch die letzte Folge mit Nikolas gut gefallen hat. Heute habe ich einen neuen Gast eingeladen, Ruben. Ruben hat vor vielen Jahren mich in China Deutsch unterrichtet und zurzeit arbeitet Ruben beim Goethe-Institut in Shanghai. Hallo Ruben, wie geht's dir?
Hallo Jakob, schön dich zu sehen.
Hallo, schön dich zu sehen. Wir haben uns lange nicht gesehen, glaube ich, schon seit 6 oder 7 Jahren oder sogar länger.
Ich
Das
überlege auch
letzte
gerade.
Mal waren wir in Shenyang, da hast du mich unterrichtet.
Ich weiß gar nicht, 2016, 2015, Jakob, du warst ja im Sommer da, ne? Du hast so einen Sommerkurs
Genau.
gemacht, ne? Ja, ist schon eine Weile her auf jeden Fall.
Ja, ich freue mich auf heute die Folge mit dir über China zu quatschen, beziehungsweise wie du nach China gekommen bist und was du jetzt machst vielleicht. Frage ich jetzt mal, wo kamst du hier in Deutschland und wie bist du denn nach China gekommen?
Ich komme aus Berlin ursprünglich, bin in Ostberlin geboren, bin aber in Mecklenburg aufgewachsen, also auch im Nordosten Deutschlands sozusagen. Deswegen hat eigentlich Shenyang ganz gut gepasst, immer so Nordosten, Nordosten. Und bin halt in der Schulzeit bin ich über China gestolpert im Geschichtsunterricht und fand das ganz spannend und hat mich immer interessiert. Und irgendwann war so der Punkt, wo ich mich neu orientieren musste. Arbeit, da gab es diese Internetblase 2000. Weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ja schon eine Weile her. Jedenfalls den Job, den ich damals gemacht habe, der war in der Internetbranche. Das ging alles ein bisschen den Bach runter. Und dann habe ich geguckt, oh, ich wollte immer noch mal studieren. Was mache ich? Design oder vielleicht doch was mit China. Und habe dann Sinologie studiert und bin darüber dann letztendlich nach China gekommen. Das erste Mal schon 2001, also auch schon 20 Jahre jetzt her, über 20 Jahre, also auch schon ein bisschen länger her.
Krass. Und bist du denn, wo warst du am Anfang?
Ich
Welche
bin
Stadt hast du bei den ersten Mal besucht, als du in
am
China
ersten
warst?
Mal habe ich so eine Runde gemacht. Ich bin in Peking gestartet damals. Gab es noch keine U-Bahn oder zwei Linien oder so? Zwei Linien gab es, glaube ich. Und
Echt? Krass.
war noch ein bisschen
Gab
anders.
es damals noch ganz viele Fahrräder ohne Autos?
Nicht in Peking, Autos, ja.
Okay.
Nicht in Peking so viel, aber ich habe halt Peking und dann bin ich in die Wudangberge gefahren, weil mich die Wudangberge interessiert haben. Und von da aus dann weiter nach Chengdu und Kunming und zurück dann über Shanghai wieder nach Peking. Und in Chengdu gab es damals noch viele Fahrräder auf der Straße. Da war dieser breite Fahrradweg voller Fahrräder, weniger Autos. Da habe ich das noch so ein bisschen erlebt, aber die anderen Städte, also Peking und Shanghai, da war das auch schon nicht mehr so, dass die Fahrräder in der Mehrheit waren.
Ja, ich habe mich immer interessiert, wie China früher war. Ich habe auch ganz viele Bilder von früher gesehen, von meinen Eltern und habe gesehen, das Land war wirklich anders. Vor allem in Peking, da gab es auch nicht so viele Autos früher in den 90ern. Und ich habe immer so gedacht, ja, wie war China denn früher?
Ja, du bist da dichter dran als ich durch deine Eltern. Ich war auch schon zu spät dafür. 2001 war, glaube ich, schon ein bisschen zu spät. Aber Leute, die in den 90ern in China waren, die haben noch, oder noch früher, die haben, glaube ich, noch sehr, sehr viel von diesen Sachen erlebt, die man jetzt eigentlich nicht mehr findet. Also ich glaube, vielleicht auf dem Land irgendwo, wenn man Glück hat, noch. Aber die meisten Sachen sind wirklich verschwunden. Das Land hat sich einfach entwickelt und sehr rasant entwickelt, wie man ja weiß. Und heutzutage hier in Shanghai sehr, sehr ausgefeilter Straßenverkehr, unheimlich viele moderne Autos. Was hier auf der Straße rumfährt, das ist ja Wahnsinn. Also
Ja, auf jeden Fall.
Lamborghini, Tesla, Porsche, Ferraris am laufenden
auch
Band.
Die neue E-Autos,
ja, ja,
E-Autos, die man nicht kennt.
Genau, ja. Kennst du die auch nicht, ja? Ich gucke immer auf die Schilder und denke so, was ist das denn jetzt? Gibt es ganz viele neue Marken.
Finde ich auch krass. Und wohnst du denn zurzeit in Shanghai? Wie du angedeutet hast?
Genau, also wir haben uns ja in Shenyang getroffen. Ich war von 2014 bis Sommer 2017 war ich in Shenyang und habe da das Goethe-Sprachlernzentrum aufgebaut und bin dann nach Shanghai gegangen im Sommer, auch ans Goethe-Sprachlernzentrum hier. Und seitdem bin ich in Shanghai mit einer längeren Corona-Pause. Also wir waren 2020 8 Monate in Deutschland, weil kurz bevor wir zurückfliegen wollten, die Grenzen dicht gemacht wurden. Und dann waren wir in Norddeutschland bei meinen Schwiegereltern und haben 8 Monate mal Corona-Ferien gemacht. Und wir haben dann online gearbeitet und so weiter. Aber seit über einem Jahr sind wir wieder zurück in Shanghai.
Und müsst ihr auch in Quarantäne sein, als ihr zurück nach China kam?
Ja, natürlich. Also wir mussten einen Test machen vor Abflug und dann einen Test bei Ankunft und dann direkt in Quarantäne, in Quarantänehotel. Und weil meine Tochter aber sehr klein ist, hatten wir Glück und durften nach 2 Tagen nach Hause. Und haben dann die restlichen 2 Wochen dann haben wir zu Hause verbracht und wurden zu Hause getestet. Und das war dann aber viel besser, weil du weißt das ja, in China kann man ja alles bestellen. Man kann ja, man muss ja das Haus gar nicht verlassen. Man kann ja wirklich alles bestellen. Essen, einkaufen, was auch immer man haben will. Das heißt, das Leben war dann sehr angenehm zu Hause, weil die durften an die Tür liefern und haben dann geklopft und dann konnten wir immer die Sachen reinnehmen.
Hört sich sehr interessant an. Also ich bin Chinese, aber ich bin auch seit 2, sogar 3 Jahre, glaube ich, nicht mehr in China gewesen. Eben wegen der Corona-Situation. Und ich glaube, mittlerweile kennst du das Land besser als ich. Vor allem, wie das Leben in die Corona-Zeit ist. Weil ich habe gar keine Ahnung und die Leute, also vor allem meine Freunde, meine deutschen Freunde fragen mich so immer, wie ist es in China? Und ich antworte einfach so, ich habe auch keine Ahnung. Ich telefoniere mit meinen Eltern und können Sie mir was erzählen, aber eigentlich weiß ich es gar nicht, aber naja.
Das ist ganz lustig, was du da sagst, weil das funktioniert irgendwie in beide Richtungen. Ne? Wir können nicht nach Deutschland fahren und unsere Eltern besuchen, was wir Weihnachten gern gemacht hätten. Und ich kenne aber neben dir auch andere Chinesen, die in Deutschland sitzen und ihre Familie jetzt lange nicht gesehen haben, weil sie genauso wenig einfach nach Hause fahren können. Es ist doch alles ein bisschen umständlich geworden. Die Grenzen sind sehr dicht. Bis auf dass die Grenzen sehr dicht sind und es diese schwierige Einreise gibt nach China, ist das Leben hier, glaube ich, verhältnismäßig normal. Das heißt, wenn du dich nur in deiner Stadt bewegst, also wenn du nicht zwischen den Städten dich bewegst, sind die Einschränkungen fast nicht spürbar. Also du hast Maskenpflicht, wenn du den öffentlichen Nahverkehr benutzt, also U-Bahn, Bus und manche Shopping-Malls wollen oder so öffentliche Einrichtungen, die wollen, dass du eine Maske trägst, wenn du das Gebäude betrittst und so weiter. Dann hast du ja so Apps, ne? Also so Codes nennen sich die, die musst du manchmal vorzeigen.
Ja.
Die verfolgen deine Reiseroute in China und wenn du an irgendeinem Risikogebiet vorbeigekommen bist, verfärben die sich und dann kann es sein, dass man dir den Einlass verwehrt oder was auch immer. Aber ich habe Maskenpflicht gesagt, aber das ist halt ein bisschen anders als in Deutschland, glaube ich. Also China ist dann doch da immer noch eine Ecke entspannter. Das heißt, du setzt vielleicht am Eingang die Maske auf, kaum bist du im Gebäude, nimmst du die Maske wieder ab. Du fährst Bus, gibt es immer mal Leute, die keine Maske aufhaben, U-Bahn ein bisschen weniger, weil es ja da auch Sicherheitskräfte am Eingang gibt. Aber selbst wenn du keine Maske aufhast, dann pöbelt keiner rum oder so, sondern die denken sich die Leute ihren Teil und sagen, ah ja, aber ja, okay. Es ist also relativ, relativ entspannt.
Okay. Sieht man auch auf die Straße vielleicht weniger Ausländer in China? Mittlerweile wegen Corona oder hast du den Eindruck, dass es komplett wie früher war?
In Shanghai fällt das nicht ganz so sehr auf, weil wir hier einfach unheimlich viele Ausländer haben, ne? In der Innenstadt. Also wir wohnen in Jing'an, direkt im Zentrum hier in der French Concession. Und da sind natürlich einfach immer viele Ausländer gewesen. Aber man kriegt mit, dass es doch mehr, dass mehr Leute gehen als kommen. Also früher hast du Leute gehabt, die gegangen sind, dann sind welche gekommen. Mittlerweile hörst du eigentlich nur noch von Leuten, die gehen. Du hörst nicht von Leuten, die kommen. Das heißt, ja, also das Gleichgewicht hat sich sehr Richtung Gehen verschoben. Und viele Leute gehen auch einfach deswegen, weil sie ihre Familie nicht sehen können. Und irgendwann dann sagen so, okay, wir wissen nicht, wie viele Jahre wir noch in China bleiben müssen, bevor wir zurückfahren können. Dann gehen wir einfach.
Ja, ich finde in Deutschland ist genauso. Ich kenne auch chinesische Freunde, die wegen Corona langfristig nach Hause zurückgezogen sind. Das kenne ich tatsächlich noch ein paar. Und bei uns ist halt, fällt mir stark auf, dass in die Innenstadt Bonn oder in Köln auch einfach keine chinesischen Touristen mehr gibt.
Das ist mir auch
aufgefallen.
Ja.
Interessant. Und was magst du jetzt beruflich? Das hast du uns noch nicht erzählt.
Nee, habe ich noch nicht erzählt. Also ich habe ja vorher das Sprachlehrzentrum aufgebaut und in Shanghai mache ich jetzt die Prüfung. Also ich bin Prüfungsbeauftragter. Das heißt, Shanghai ist das größte Prüfungszentrum des Goethe-Instituts in China. Und unheimlich viele Studenten, so wie du, wenn die nach Deutschland gehen wollen, um zu studieren, brauchen die einen Sprachnachweis. Und da gibt es in China nur zwei Möglichkeiten, entweder TestDaF oder eben Goethe-Zertifikate. Und darum kümmere ich mich hauptsächlich. Also wir prüfen alles von A1 bis C2 und haben einen sehr großen Betrieb.
Ich verstehe.
Ja, also wirklich. Wir hatten 7.000 bis 8.000 Prüfungen im Jahr oder so, also eine Menge, sehr regelmäßig, sehr viele Prüfungen, die wir hier anbieten können. Ja, das mache
ich auch. Ja, krass. Also ich habe TestDaF nicht gemacht, sondern DSH. Also ich war...
Ach, du warst DSH-Schüler?
Genau. Ich bin nach Deutschland gekommen über ein Austauschprogramm von den USA. Und in Heidelberg, da habe ich studiert, also ich habe theoretisch Germanistik studiert, aber das war einfach ein Austauschjahr und ich habe am Ende des Jahres auch die DSH-Prüfung geschrieben und überraschenderweise habe ich DSH-2 geschrieben, habe ich überhaupt nicht gedacht, weil ich konnte schon gut Deutsch sprechen. Aber schriftlich konnte ich das gar nicht und ich habe, glaube ich, nur die letzten 2-3 Wochen intensiv gelernt in Bezug auf die Prüfung. Aber ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich DSH 2 schreiben konnte. Und aber genau.
Ja, Respekt.
Das war DSH. Ja, aber ich war echt auch von mir selbst überrascht. Ansonsten hätte ich auch in Deutschland nicht studieren dürfen. Man braucht mindestens DSA 2, um so Sozialwissenschaft zu studieren oder so. Aber vielleicht habe ich noch eine Frage an dich. Findest du, dass mittlerweile noch mehrere chinesische Studierende, die nach Deutschland reisen wollen, oder beziehungsweise gibt es mehr Studierenden, die Deutsch lernen, oder tendenziell eher weniger?
Also momentan ist es wirklich so, dass in Shanghai wir keinen Rückgang verspüren. Also die Kursteilnehmerzahlen sind nach wie vor sehr hoch. Also es gab einen kurzen Einbruch natürlich während der ersten Corona-Zeit, aber dann hat sich das sehr schnell wieder erholt und die Zahlen sind eigentlich höher als vor Corona-Beginn. Aber das ist halt bei uns in Shanghai. Generell chinaweit kann ich dazu nicht so viel sagen, habe aber schon den Eindruck, dass es da ein bisschen weniger geworden ist. Und oft haben wir, also öfter haben wir auch schon mal Leute, die quasi noch weiter Deutsch lernen und sich prüfen lassen. Aber eher so, weißt du, vorher war es ja immer so, alle haben es eilig, wollen schnell fertig machen, Prüfung, um nach Deutschland zu gehen. Die haben schon eine Uni da und brauchen nur noch das Visum und haben es eilig.
Ja.
Und jetzt hast du manchmal Leute, die machen das einfach nur, für den Fall, dass irgendwann sich die Situation entspannt und man wieder rübergehen kann. Also die machen das so für die Zukunft, für die etwas ungewisse Zukunft, als eine Option. Wenn das dann nicht klappt, hatte ich letztens gerade eine Studentin, die hat die C2-Prüfung gemacht bei uns, die meinte dann, wenn das nicht klappt, dann geht sie halt nach Peking zum Studieren, aber sie hofft immer noch, dass sie halt nach Deutschland kann. Aber die halten sich das so als Option offen.
Mhm.
Aber wie gesagt, momentan ist es noch nicht so spürbar, dass das komplett vom Tisch ist, sondern die haben noch Hoffnung oder auch Möglichkeiten, nach Deutschland zu gehen, nach wie vor scheinbar.
Interessant. Und hast du, wie viele Mitarbeiter gibt es bei dem Goethe-Institut? Wie viele deutsche Kollegen gibt es? So ungefähr.
Das ist ein interessanter Punkt, dass du das gerade sagst, weil du ja auch vorher meintest, ob man weniger Ausländer sieht. Ne? Also bei den Kollegen merkt man das langsam sehr deutlich, dass die Situation ist, wie sie ist, weil über die letzten 2 Jahre jetzt fast immer mehr Kollegen gegangen sind und keine neuen gekommen sind, das heißt, oder weniger neue gekommen sind. Das hatte ganz unterschiedliche Gründe, also auch privat oder gesundheitliche Gründe und so weiter, dass die Leute gegangen sind. Aber das Problem ist halt, es kommt halt keiner mehr nach. Das heißt, mittlerweile ist unser Stamm an Muttersprachlern ungefähr nur noch die Hälfte. Von ehemals relativ viel auf, was haben wir denn jetzt noch, so 5, 6, ne? Und waren halt vorher doppelt so viel, also über 10. Sehr, sehr viele eigentlich. Ja, das macht sich bemerkbar. Also das Problem ist wirklich, China hat die Grenzen dicht. Du kannst nicht einfach kommen und anfangen, sondern da ist ein Prozess vor, den musst du irgendwie meistern. Und je nachdem, was du machen willst, ist das einfacher oder weniger einfach.
Ja, und kennst du noch vielleicht deutsche Kollegen in andere Branche, die vielleicht auch nach Deutschland zurückgezogen sind?
Also aktuell habe ich einige Freunde aus dem Verkauf, also im Verkauf für eine deutsche Firma hier, aus einem Ingenieur und wer geht noch zurück jetzt gerade? Die beiden, die jetzt demnächst gehen und noch irgendeiner ist es im März. Also aktuell jetzt bis Ende März werden so 3 meiner Bekannten hier mit ihren Familien zurückgehen nach Deutschland. Das hat auch immer unterschiedliche Gründe im Detail, aber ja, wie gesagt, dass die zurückgehen, ist das eine, aber es kommt halt eigentlich niemand nach. Es kommt niemand wieder.
Ja, okay. Dann lass uns das Thema kurz wechseln. Mhm. Also wir haben gerade über Corona gesprochen und wollte ich dich auch fragen wegen sozusagen dein Aufenthalt allgemein in China. Und dann wollte ich erst dich fragen, als witziger Einstieg, was ist die blödeste Frage von einem Chineser über Deutschland, also für dich? Also was für eine Frage wurde gestellt? Am blödesten? Also hörst du die Frage und denkst so, warum fragst du mich sowas?
Da habe ich gar keine gute Antwort drauf, weil eigentlich, was vor allem in Shenyang zum Beispiel sehr oft der Fall war, ist, dass man so mit bestimmten Stereotypen konfrontiert wurde. Ne? Also Deutschland ist immer gleich Fußball und Bier trinken und vielleicht noch Zweiter Weltkrieg und Adolf Hitler irgendwie so. Das sind dann immer so die Eckdaten, die man so hat. Und je nachdem, welchen Taxifahrer man dann hat oder hatte, wurde dann irgendwas in die Richtung gesagt. Aber meistens war es immer so deutsch, Fußball, so und so, Bier, super. Und irgendwie so. Das waren so die Stereotypen, die hat man dann so kurz gecheckt. Aber ganz selten hat mal jemand was gefragt und was Interessantes gefragt. Selten.
Ja.
Wirklich selten.
Selten? Okay. Und von deinen deutschen Freunden, was ist denn die blödeste oder interessanteste Frage über China, die du bekommen hast?
Viele meiner jetzigen Freunde, die ich noch habe in Deutschland, sind auch Sinologen oder haben auch was mit China zu tun. Ja. Das heißt, sie kennen sich auch aus mit dem Land. Aber jemand, den ich hier kennengelernt habe in Shanghai, der mittlerweile auch zurückgegangen ist nach Deutschland, da haben wir wirklich mal versucht, so gesellschaftliche Fragen zu klären. Und das war ziemlich spannend. Zum Beispiel ein Freund von mir, den ich hier in Shanghai kennengelernt habe, und der hatte überhaupt keinen China-Bezug vorher. Der ist mit seiner Frau hergekommen. Mhm. Und die Frau hat hier gearbeitet und er war mitreisender Ehegatte. Und der hat sich so die Gesellschaft angeguckt und hatte echt ein paar interessante Fragen, die ich natürlich auch nicht so aus dem Ärmel beantworten konnte. Aber da war zum Beispiel hier in Shanghai, ne? Also haben wir vorhin schon so angeschnitten. Du hast die Leute, die hier mit ihrem Ferrari Runden fahren, um irgendwie zu zeigen, wie viel Kohle sie haben. Und dann hast du gleichzeitig den Straßenfeger, der irgendwie von morgens bis abends seine Mülltonne die Straße entlang schiebt und sauber macht. Und er hatte den Eindruck, dass der aber nicht jetzt großartig neidisch ist, also der Straßenfeger mit dem Ferrari. Also, dass da nicht so ein Sozialneid herrscht, wie in Deutschland manchmal. Und wollte das mit mir halt klarstellen. Ist das so oder ist das nicht so? Und das fand ich eine sehr spannende Frage. Dass man, weißt du, in Deutschland, wenn jemand sehr viel Geld hat, dann erntet er dafür sehr viel Neid, also sehr viel Blicke und so weiter. Und er hatte aber nicht den Eindruck, dass das in China so ist. Also sprich, klar, die Leute sehen einen Ferrari, denken so, wow, viel Kohle, aber scheinbar können diese beiden Welten ganz gut nebeneinander existieren. Ja, genau. Und das war eine sehr spannende Frage. Also die habe ich dann mit ihm diskutiert, habe die mit meinem chinesischen Nachbarn hier diskutiert und ihn nachgefragt und so weiter. Ja.
Ja, und was ist denn deine Meinung dazu? Hast du eine Erklärung dafür?
Oder Die Erklärung, wir haben uns dann so geeinigt, dass eigentlich das schon existiert, so ein gewisser Neid, aber das spüren die Leute eigentlich nur, wenn sie Berührungspunkte haben. Also sprich, wenn wir in einer Firma arbeiten würden und der eine hätte jetzt viel, viel mehr Geld und so weiter und lässt das so raushängen, dann kann es halt passieren, dass da halt so ein Neid entsteht und auch ein Konflikt dadurch entsteht. Aber ansonsten da auf der Straße, das sind halt wirklich zwei voneinander getrennte Welten, der Straßenfeger und der Herr oder wer auch immer da im Ferrari sitzt, die haben eigentlich miteinander nichts zu tun. Die fahren so aneinander vorbei, aber ne, also berühren sich eigentlich nicht irgendwie so. Deswegen gibt es da auch keine großen Konflikte, scheinbar. So haben wir uns den Reim darauf gemacht. Du musst dich halt eben nur vorsehen, du musst halt als Ferrari-Fahrer musst du dir halt Gedanken um dein direktes Umfeld machen. Da musst du halt gucken, dass du nicht den Neid deines Umfeldes auf dich ziehst, weil das kann trotzdem unangenehm werden, scheinbar.
Ja. Und du hast vorher erwähnt, dass du Sinologe bist und die Leute, die du kennst, sind auch Sinologen. Aber was ist denn die entscheidende Unterschied, frage ich mich, zwischen Sinologen, die Leute, die China gut kennen, und die Leute, die keine Ahnung von China haben? Wie würdest du vielleicht beschreiben, was der Unterschied ist?
Was uns aufgefallen ist, also jetzt uns im Sinne von Sinologen, also auch andere Freunde von mir, dass beim Thema China sehr oft Leute sich scheinbar sehr schnell ein Bild machen. Das heißt, da fährt jemand nach China eine Woche lang, macht eine Reise, hat ein paar Sachen gesehen und dann fährt er mit diesen Erlebnissen nach Hause und dann ist China so, wie er das erlebt hat in der einen Woche. Das beobachtet man sehr oft. Sprich, Leute haben eigentlich keine Ahnung, weder vom Land, von der Sprache, sondern haben nur so oberflächliche Eindrücke gewonnen, Aber das reicht dann in Bezug auf China oft schon, um als Fachkraft dazustehen. Das ist ein Phänomen bei China. Mhm. Weil das so weit weg ist und kaum einer was von dem Land weiß, dann kannst du halt zu Hause irgendwas erzählen, was man so in China macht und alle so, ah, wirklich, das ist uns so in meinem Freundeskreis aufgefallen. Mhm. Und bei mir ist eher so, desto länger ich in China bin, desto weniger scheine ich dieses Land zu verstehen, weil ich denke, es ist sehr facettenreich und sehr, sehr vielseitig dann auch wieder, dass ich mir auch nicht anmaßen würde zu sagen, so ist das irgendwie.
Ja, ich verstehe. Ich verstehe genau, was du meinst. Weil je länger ich in Deutschland bin, desto mehr auch ich verschiedene Meinungen habe über die Gesellschaft. Was Deutsch zu sein bedeutet zum Beispiel, also du hast gesagt, du aus Berlin kommst und letztens habe ich auch Berlin besucht und die Stadt hat komplett eine andere Dynamik als in Bonn oder in Köln. Ja, das finde ich auch faszinierend, wie das ist. Aber ja, und über China finde ich genauso, weil ich finde manchmal, dass ich zu wenig in China erlebt habe, weil ich nur in Shenyang wirklich gewohnt habe mit meinen Eltern. Und ich war in Shanghai für 2 Monate für ein Praktikum bei einer deutschen Journalistin, tatsächlich, die du auch kennst. Ich habe bei Lea Däuber ein Praktikum gemacht.
Nein, echt? Bei Lea Däuber? Ne? Das ist witzig.
Ja, genau.
Ja, sehr schön.
Und
sie ist, glaube ich, noch hier, ne? Ich glaube, sie ist noch da, aber
in Peking, glaube ich.
Achso, ich habe sie mal versucht zu kontaktieren, aber sie ist wahrscheinlich zu busy. Er hat nicht geantwortet.
Ja, ist nicht schlimm. Ja, eben. Und in Shanghai habe ich auch einen neuen Eindruck bekommen von China, weil Shanghai so international ist und ich war auch irgendwie in dieser westlichen Blase, weil ich auch nur so Leute von der Arbeit kenne. Ich kenne die ganzen Journalisten aus dem Westen und ich kenne auch ganz viele Sportler. Also ich spiele Lacrosse und in Shanghai gibt es auch einen großen Verein von Lacrosse. Da habe ich ganz viele Amis und Leute aus Nordamerika kennengelernt. Da sind auch die meisten Leute, ja, sag ich mal, Weißen. Und das finde ich auch interessant, diese Dynamik in Shanghai, dass einerseits so eine Kultur gibt und andererseits ist auch diese chinesische Kultur, die sich auch immer noch sich weiterentwickelt, was ich auch mitbekommen habe und ich finde, dass die Stadt Shanghai sehr faszinierend deshalb. Genau, vielleicht dazu würde ich dich fragen, hast du auch das Gefühl gehabt, dass in Shanghai so eine Art Expat-Kultur gibt oder was meinst du dazu?
Ich glaube, das gibt es immer in einer Stadt, wenn es eine gewisse, also wenn die Expat-Community eine gewisse Größe hat. Ich habe das in Berlin schon erlebt. Ich habe in einem Hostel gearbeitet während meines Studiums und viele meiner Arbeitskollegen waren englischsprachig, also aus England oder aus Australien und so weiter. Und die haben so komplett ihr eigenes Ding gemacht. Die hatten ihre eigenen Veranstaltungen, ihre eigenen Freunde, Freundeskreise und so weiter. Und völlig Parallelwelt. Und das Gleiche hast du hier in Shanghai auch. In Shenyang lustigerweise nicht so viel, fand ich, weil die Community deutlich kleiner war und die Leute, oder ich mich zumindest, mehr mit den lokalen Einwohnern, also mit den Leuten aus Shenyang beschäftigen musste oder durfte oder wie auch immer man das nennen möchte. In Shanghai kannst du, glaube ich, komplett parallel leben, brauchst kein Chinesisch können, du kommst hier mit Englisch, glaube ich, gut durch und kannst, wie du schon sagst, es gibt hier große Sportvereine, Ausgehlandschaft, Restaurants, Veranstaltungen, was auch immer, kannst du alles gut wahrnehmen, ohne jetzt wirklich in Berührung zu kommen mit den Leuten hier vor Ort. Zumal heutzutage im Zeitalter von Apps. Weißt du, früher musste man ja noch ein bisschen Chinesisch können, um das Taxi zu bestellen oder dem Taxifahrer zu sagen, wo man hin will. Heute hast du dein Didi, rufst das Taxi, du willst von da nach da, ja. Du steigst ein. Der Taxifahrer redet nicht mal mehr mit dir, sondern vielleicht checkt er noch, ob ob du das bist, der das Taxi bestellt hat. Und sonst fährt er dich hin, du steigst aus, bezahlst über die App. Sprich, der Austausch hat auch nochmal deutlich abgenommen dadurch. Du hast deine Maps-App, mit der du weißt, wie du dahin kommst, wo du jetzt hin willst. Du musst niemanden fragen, du brauchst keine Karte mehr und so weiter. Also du kannst hier in Shanghai, glaube ich, sehr, sehr gut ohne irgendwas, also ohne ein Wort Chinesisch können zu müssen, über die Runden kommen.
Ja, das finde ich auch, also über Taxifahren, das finde ich auch sehr ein spannendes Thema, weil ich finde, egal in welchem Land, ich rede auch sehr gerne mit so Einheimischen, wenn ich reise, und ich finde es sehr interessant, mit Taxifahrern immer so unterhalten, wie die Stadt ist. Ich frage immer so, ja, wo kann man, zum Beispiel in Berlin, da war ich auch mal in Taxi und habe ich direkt gefragt, wo ist der beste Dönerladen im Gegend, also als Beispiel. Und in Shanghai, da reden die Leute, die Taxifahrer, wirklich sehr gerne früher, also jetzt wegen die nicht mehr, aber sie reden echt gerne, vor allem wenn du Ausländer bist, glaube ich, und wenn du auch gut Chinesisch kannst, reden sie noch mal gerne, also reden sie noch mehr, so, oder?
Ja. Nicht mehr, nee. Also man, ab und zu hat man nochmal ein sehr nettes Gespräch mit einem Taxifahrer, aber es ist sehr, 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 sehr selten geworden. Also es wirklich kaum noch. Leider, weil wie du sagst, Taxifahrer, man kriegt immer ein bisschen was mit. Also da hatte ich auch zum Beispiel Gespräche über Deutschland, da ging es um die Corona-Situation. Wie löst Deutschland das mit den Impfungen und so weiter? Wie hat Deutschland das im Griff? Da haben sich der Taxifahrer im Speziellen sich für interessiert und hatten dann Vergleiche angestellt mit China, wie China das handhabt und so weiter. Oder du diskutierst über den Straßenverkehr, über die Regulierung der Geschwindigkeit und so weiter und so. Also die haben schon, man kann da schon sehr interessante Gespräche eigentlich führen, aber mittlerweile haben sie doch nicht mehr so viel Lust. Und glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Früher bist du ja immer nur Taxi gefahren bei richtigen Taxifahrern, also lizenzierten Taxifahrern. Über die hast du ja auch viele Privatleute, die ihr Privatfahrzeug nutzen, um dich von A nach B zu bringen. Das ist vielleicht ein anderer Menschenschlag. Die wollen einfach ein bisschen Geld verdienen mit ihrem Auto. Vielleicht jetzt nicht so unbedingt daran interessiert, sich noch zu unterhalten.
Da habe ich eine weitere Frage. Wir haben gerade über Taxifahrer geredet. Hast du auch einheimische Freunde in Shanghai, mit denen du regelmäßig Zeit verbringst?
Das ist, da muss ich einen anderen Vergleich ziehen. Also das ist sehr anders, finde ich, in China, in Festland-China als in Taiwan zum Beispiel. Ich habe ja sehr lange in Taipei auch gelebt. Also on and off 3 Jahre ungefähr. Ich habe da halt auch studiert in Taipei. Und da fand ich zum Beispiel, warum auch immer, hat man in Taiwan Freundschaften. Also so, man labert einfach, man trifft sich, man hat eine gute Zeit zusammen. Man erzählt über Gott und die Welt quasi. Und ganz ehrlich, in Shanghai, ich muss mal kurz überlegen, aber ich glaube, nein, nicht einen einzigen. Oder eine einzige Freundin. Das ist relativ bitter, aber das war in Shenyang auch schon so ähnlich. Also ich finde, im Festland China, wenn man das überhaupt jetzt hier so sagen darf, das ist ja auch mal problematisch, dieser Begriff, ist es wirklich so, dass man eigentlich keine Freundschaften macht, sondern man hat so Geschäftsbeziehungen, man hat so Arbeitskollegen und so weiter, mit denen man sich auch mal nett unterhalten kann, gar keine Frage. Aber du hast eigentlich keine so normalen Freundschaften, so ey komm, wir hängen mal irgendwo ab oder komm, wir machen mal was zusammen, wir machen mal einen Ausflug zusammen oder so. Hab ich hier nie so gehabt. Ich habe hier einen Freundeskreis aus Ausländern und Deutschen, mit dem ich mich regelmäßig treffe und unterhalte.
Ja, ich finde das Thema sehr faszinierend, weil ich behaupte auch immer, dass die meisten Ausländer in China auch keine einheimischen Freunde haben. Und ich frage mich immer so, warum erstmal. Und zweitens, dann denke ich auch an mich selbst. Als ich in China war, da ich so lange Zeit weg war im Ausland, habe ich auch Schwierigkeiten gehabt, Freunde wieder zu finden. Ich weiß, ich frage mich immer so, woran das liegt und so. Und ich glaube, es gibt keine so konkrete Antwort dafür. Aber ich finde das einfach, ja, weiß ich nicht. Das beschäftigt mich auch sehr, sehr oft damit, weil ich auch eigentlich Chinese bin und ich habe irgendwie auch keine Freunde mehr aus China. Also in Deutschland habe ich ein paar Freunde aus China. Aber in China habe ich leider auch keine, leider. Nur die Bekannte oder Familienfreunde. Sie sind irgendwie auch Freunde, aber die habe ich nicht selbst ausgesucht. Ne? Aber sie sind auch mega tolle Leute, ohne Frage. Aber so selbst gefundene Freunde, feste Freundschaft habe ich auch keine. Du hast vorher den Vergleich mit Taiwan gemacht. Kannst du noch mal sozusagen veranschaulichen, was meinst du denn, was ist denn der Unterschied Freundschaften in Taiwan und in China, so, sag mal, ja, subjektiv gesagt, also was ist denn der Unterschied?
Also du hast schon ein paar interessante Punkte genannt, Jakob, also als Erklärung. Also zum einen, glaube ich, ist der Fokus in China sehr viel mehr auf Familie. Das heißt, also die Familie ist so eine geschlossene Einheit. Du hast es gesagt, du hast so Freunde der Familie, mit denen du zu tun hast oder mit der Familie selber. Und den Eindruck habe ich hier schon, dass ich bin als Ausländer, kann ich halt nicht Teil der Familie werden. Ne? Also das Dichteste, was ich haben könnte, wäre, ich würde eine chinesische Frau heiraten und irgendwie dadurch, dass ich ein bisschen besser Chinesisch spreche als vielleicht der normale Westler, der hier eine chinesische Frau heiratet, könnte ich mich vielleicht ein bisschen mehr annähern, aber ich kann quasi nicht Teil dieser Familie werden. Und Freundschaften außerhalb dieses Kreises der Familie habe ich hier aber auch noch nicht erlebt. Und ich glaube, das hat aber was damit zu tun, dass so, es fehlt so diese Mentalität, dass man einfach zusammen abhängt, dass man einfach was macht zusammen. Also, dass man zum Beispiel sagt so, ey, Alter, lass mal am Wochenende da an den Fluss gehen und wir spielen eine Runde Frisbee oder so. Oder komm, wir machen mal Sport zusammen oder sowas. Oder wir machen mal einen Ausflug irgendwo hin. Und das war in Taiwan halt anders. Also in Taiwan, ich war in einem Drachenboot-Club. Anderen Freundschaften, die ich da hatte oder Bekannte, die ich hatte, waren Freunde von Freunden. Und der Drachenboot-Club, da waren halt sehr aktive Leute drin, Sportler, die haben dann einfach gesagt so, ey, komm, Wochenende gehen wir im Berg wandern dahin. Mhm. Und dann bist du mit der Truppe einfach mitgefahren und du konntest dich mit jedem unterhalten und jeder hat auch, na, wie sagt man, die Leute hatten Interesse an dir als Person und auch eine Meinung. Das heißt, hier auf dem Festland sind die Gespräche oft sehr auf so einer flachen Ebene. Weißt du, was ich meine? Also typisches Taxifahrgespräch war immer, woher kommst du? Bist du verheiratet? Wie viel Geld verdienst du? Irgendwie, es gab so einen 5-6-Fragen-Katalog, so bobo. Und dann war aber auch schon Schluss. Ne? Also mehr wurde dann nicht gefragt. Und auf Taiwan, auch mit Taxifahrern, die stellen halt wirklich mal interessante Fragen, um Deutschland oder um dich als Mensch irgendwie zu verstehen oder diskutieren mit dir irgendwelche Sachen, so sei es jetzt Kunst, Religion, Politik, was auch immer. Das habe ich so in China nur in Peking erlebt, vor xx Jahren, ich weiß gar nicht mehr wie lange her, mit Künstlern. Peking-Künstler, und die haben dann auch mal so Fragen gestellt, so, die so ein bisschen über das Normale hinausgehen, die mal so ein bisschen tiefer gingen unter die Oberfläche. Aber normalerweise in China ist wirklich ein sehr, sehr oberflächliches Gespräch und so ein gewisses Desinteresse am Gegenüber. Also irgendwie findet man keine Gesprächsbasis.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, was du meinst.
Geht dir vielleicht ähnlich? Ich meine, du warst lange in den USA, glaube ich.
Ja, also in China zum Beispiel, da interessieren die Leute häufig für Deutschland zum Beispiel oder für USA. Ich erzähle die Leute nicht so direkt, dass ich in den USA war und in Deutschland. Ich erzähle nur, okay, ich studiere in Deutschland und wohne fest in Deutschland. Und die fragen die Leute so, ja, wie ist es in Deutschland? So, das ist denn das normale Gespräch? Und die meisten Leute haben auch eine positive Antwort von Deutschland. Und Also meiner Erfahrung nach gibt es so zwei Arten von Leuten, die mich so fragen. Eine Art von Leuten, die sind die, sag ich mal, die so unzufrieden mit ihr Leben sind, die Chinesen, die, sag ich mal, so relativ arme sind. Und dann sie fragen so, oh, ist ein tolles Land und also man kann da bestimmt ein besseres Geld verdienen und es ist ja alles toll und ich will auch auswandern, bla bla bla. Und die zweite Art ist eher so die Leute, die relativ zufrieden sind, so mit China oder ihr Leben. Dann fragen sie auch so relativ oberflächliche Fragen, so, magst du Deutschland? Und wie ist es jetzt da? So,
wie ist das Essen?
Wie ist das Essen? Wie viel Geld verdienst du da? Und das, so ist mein Eindruck. Und was für mich interessanter ist oder was ich häufiger erlebt habe, ist in Deutschland, weil, ehrlich gesagt, ich habe auch nicht so viel Erfahrung in China gehabt. In Deutschland habe ich auch einen ähnlichen Eindruck, ehrlich gesagt, mit, wenn ich mich mit Fremde Treffer, dann fragen die Leute erstmal so, vielleicht nicht am Anfang. Am Anfang haben die Leute Angst zu fragen, wo ich herkomme. Weil die meisten Leute wissen, dass das ein sensibles Thema ist. Und sie merken, dass ich, am Anfang, vielleicht merken sie nicht, dass ich, weil ich gut Deutsch sprechen kann, aber nach, sage ich mal, 2-3 Minuten merken sie, okay, ich habe einen Akzent. Ich komme nicht aus Deutschland. Und dann fragen sie so, ja, wo kommst du her? Und dann erzähle ich über China. Und ab dann ist das Gespräch immer das Gleiche. Die fragen, wo du herkommst, was du hier machst, warum kannst du so gut Deutsch? Drei Fragen. Und die sagen so, ja, aber Deutsch ist so eine schwierige Sprache, bla bla bla. Und ich bin so, ach, ja, stimmt. Also meistens sage ich nicht dazu, ne? Aber ähnlich denke ich, okay, ja, es ist eine schwierige Sprache, aber es ist eine Sprache, was man lernen kann. Und dann ab dann habe ich einfach so keine Lust mehr, mit den Leuten zu sprechen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen angebildet von diesem Szene, also als eine Chinese, die, ja, keine Ahnung, auf einer Party eine neue Leute kennt, dann kennenlernt, dann habe ich irgendwie auch mittlerweile keine Lust mehr. So.
Aber das ist so typisch, also das hätte dir genauso, oder hätte mir genauso gut passieren können. Das sind so typische Fragen, ja.
Ja, das stimmt. Naja. Okay, wir können heute, glaube ich, einfach so. Ich will auch nicht so spät. Ich glaube, es ist auch bei dir relativ spät,
bei mir ist
oder?
Jetzt 11, genau, 11 Uhr. Ja, Jakob, es ist überhaupt kein Problem. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen.
Dann lass uns auch sowieso in Kontakt bleiben. Ich würde mich freuen, wenn du wieder in Berlin bist. Abhängen.
Wenn bin ich in Rostock wahrscheinlich, also in Norddeutschland wieder.
Okay.
Aber ist ja auch nicht schlecht.
Oder irgendwo.
Am Strand. Jakob, alles Gute weiterhin.
Okay, ciao. Hallo ihr Lieben, das war das Gespräch mit Ruben. Wenn die Folge euch gut gefallen hat, würde ich mich darauf freuen, wenn ihr dem Podcast folgt. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr mir gerne persönlich schreiben. Und am Ende würde ich nochmal sagen, ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!